Hallo zusammen, hallo Marielle, hallo Mike. Streitet ihr in der Partnerschaft über Geld? Wisst ihr überhaupt voneinander, wie viel ihr verdient? Das ist im Fall nicht selbstverständlich. So viele Paare reden nicht über Geld und spätestens wenn Kinder involviert sind, wird es noch mal komplizierter. Darum reden wir heute darüber, wie man das anpacken kann. Die Marielle und der Mike Schäfer von Beziehungsinvestoren haben nämlich ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migind, und Expertinnen, die ihr das Wissen über Geld mit uns teilen. Bist du spontan? Kommst du am Dienstag, 10. Oktober, zu der Sponsorin von Money Matters, der Bank Claire, auf Basel? Dort gibt es eine Live-Aufzeichnung von einer Podcast-Episode über Altersvorsorge, gefolgt von einer Austauschrunde und natürlich einem Apero. Ich würde mich sehr freuen, dich dort zu treffen. Anmelden kannst du noch bis morgen am Dienstag, 3. Oktober, über den Link in den Shownotes. Schnappt ihr jetzt noch einen Platz, weil sie sind beschränkt. Und jetzt nochmals offiziell in Hochdeutsch. Hallo Marielle, hallo Mike. Vielen Dank, dass ihr heute bei Money Matters zu Gast seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass du Hochdeutsch mit uns sprichst, weil sonst hätten wir ein großes Problem.
Ja, so hoffe ich, dass es einigermaßen verständlich ist, auch wenn ich einen Schweizer Akzent mitbringe.
Das kriegen wir hin.
Sehr gut. Vielleicht gerade als nächstes zu euch. Wer seid ihr und warum das Thema Finanzen für Paare?
Ja, wir sind Marielle und Mike von den BeziehungsinvestorInnen. Wir sind in Deutschland in der Nähe von Frankfurt und machen von hier aus unseren Finanzblog für Paare. Das Ganze hat nämlich damit angefangen, dass wir Austausch über Geld gesucht haben. Wir kommen aus selbst einem recht unterschiedlichen finanziellen Hintergrund. Ich komme aus einer Beamtenfamilie. Mike kommt aus einer Nicht-Beamtenfamilie. Bei ihm war halt zu Hause Geld nie ein großes Thema. Ja? Und er wusste zum Beispiel nie, was seine Eltern verdienen. Und das war bei mir anders. Und dann haben wir uns kennengelernt, da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Und wir mussten lernen, miteinander über Geld zu sprechen, wenn wir unsere Beziehung führen wollten. Und das tun wir inzwischen seit 13 Jahren. Somit, wir haben es geschafft, über Geld zu reden, haben aber festgestellt, andere Paare wollen nicht so mit uns darüber reden, weil sie selbst nicht als Paar darüber sprechen. Und das wollten wir ändern. Wir können vielleicht später auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was der Mangel an Geldgesprächen mit der Beziehung macht. Auf jeden Fall wollten wir das ändern, haben den Blog gestartet und dann hat sich das alles so weiterentwickelt, weil es auf sehr großen Anklang gestoßen ist, weil eben aufkam, oh ja, ist doch ein sehr relevantes Thema. Und dann wurden wir irgendwann selbst Eltern und haben festgestellt, dass das der große Knackpunkt ist, ab wann es mit der finanziellen Gleichberechtigung in der Beziehung oftmals nochmal einen riesigen Rückschritt gibt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute auf die Thematik rund um Elternzeitplanung und generell Finanzen für Familien fokussieren. Und genau.
Finanzen sind ja auch der zweithäufigste Scheidungsgrund oder Trennungsgrund. Und ihr habt gerade gesagt, das ist in Deutschland auch so. Und ich glaube deswegen, das zeigt es nochmal, da gibt es ganz viel Potenzial zum darüber reden. Und auch als du jetzt gerade gesagt hast, man muss sich da als Paar zuerst finden, weil da zwei Welten aufeinander prallen. Das kann ich so gut nachvollziehen. Mein Mann ist aus Dänemark und da ist einfach schon von der ganzen Emanzipation und allem, das ist so anders als in der Schweiz. Das sind also echt auch Welten aufeinander geprallt. Positiv gesagt kann es sehr spannend sein. Es kann manchmal auch ein wenig anstrengend sein.
Total, aber man kann halt auch viel voneinander lernen und gemeinsam klappt zum Beispiel Vermögensaufbau oftmals auch viel besser als alleine. Wenn man halt drüber redet und einen gemeinsamen Weg findet und dann auch die Stärken von beiden dafür nutzen kann.
Absolut. Aber fangen wir ganz vorne an, beim Kennenlernen. Da ist ja diese viel besprochene Frage, wer bezahlt dann beim ersten Date und spielt das überhaupt eine Rolle?
Also die zweite Frage, ja, es spielt eine Rolle. Welche können wir gleich nochmal besprechen. Am besten ist es eigentlich schon, während man das Date ausmacht, ganz kurz darüber zu reden und einfach zu sagen, hier, ich würde dich nächsten Donnerstag gerne einladen. Ist das für dich okay, wenn ich dich einlade? So, und dann hat die Person natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte lieber für mich bezahlen, wir können uns gerne treffen, ich freue mich total auf den Abend, aber lass uns die Rechnung lieber getrennt machen. Oder sie kann sagen, ja, super, gerne, du kannst mich einladen. Und dann braucht man dieses Thema auf dem Date nicht mehr haben, weil, also ich finde, es ist kaum was schlimmer, als du hast einen wunderschönen Abend und dann kommt die Bedienung an den Tisch und fragt getrennt oder zusammen. Und dann laufen so diese ganzen Klischees und Rollenerwartungen durcheinander und dann mischt sich das Konservative mit dem Modernen. Also einmal die Erwartung, der Mann hat zu zahlen, aber das Moderne ist ja schon, dass beide quasi selbst für sich sorgen können und dann natürlich auch selbst die Rechnung übernehmen wollen. Und das ist natürlich jetzt nicht so ein schöner Moment und den kann man einfach umgehen, indem man vorher drüber spricht. Und wieso das Ganze wichtig ist? Naja, es ist zum Beispiel so, dass bei den unter 30-Jährigen ungefähr ein Viertel der Männer erwartet, dass wenn sie einladen, dann auch eine sexuelle Handlung dafür zurückkriegen. Unabhängig, wie es das Date war. So, die andere Sache ist, die Frauen sind sich dessen bewusst, dass das quasi so kommt. Und das ist natürlich jetzt auch keine tolle Basis. So, also quasi, weil man eine Schuld aufgebaut hat und diese Schuld irgendwie begleichen will, sich dann nochmal zu einem Date hinreißen lässt oder sogar zu sexuellen Tätigkeiten hinreißen lässt, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Und das ist so etwas, was dann auch für die spätere Beziehung in den nächsten Meilensteinen dann schon so eingeübt wird. Der Mann ist für das Finanzielle verantwortlich, die Frau ist dafür verantwortlich, schön auszusehen und um die Care-Arbeit sich zu kümmern. Und das kann man an der Stelle tatsächlich ganz leicht aufbrechen.
Das war mir gar nicht bewusst, dass es so tief geht. Ich habe es absichtlich jetzt gleich so provokativ gefragt, weil meine Meinung ist, dass es einfach auch schon früh thematisiert werden soll und man schon ein wenig sieht, wie die andere Person so tickt mit Geld und ich vielleicht auch feststellen kann, wie wir über Geld sprechen können.
Ja, und vor allem, wenn man da unterschiedliche Meinungen hat, gell, und sich nicht einig werden kann vor dem ersten Date, dann weiß man doch schon, das wird wahrscheinlich nicht das einzige Thema bleiben. Dann kann man sich die Zeit sparen, gemeinsam auf ein Date zu gehen und zu versuchen, da eine Beziehung draus entwickeln zu lassen. Weil man kann ja unterschiedliche Meinungen haben, aber eine gemeinsame Lösung zu finden bei so einer kleinen Frage, wer bezahlt eigentlich die Rechnung, sollte schon möglich sein.
Ja, vor allem, weil dann auch mehr noch dranhängt. Also zum Beispiel auch die Grenze. Also wenn ich sage, ich möchte, dass wir getrennt bezahlen und meine Grenze dann quasi nicht gewahrt wird, sondern übergriffig dann trotzdem eingeladen wird, das sind vielleicht Dinge, die man dann beim Zusammenziehen, beim Elternwerden, Heiraten und so weiter dann auf keinen Fall haben will. Und damit ist es eigentlich eine ganz gute Selektion, die falsche Person da schon mal rauszufiltern.
Absolut. So ganz grundsätzlich, wie spreche ich, also sagen wir, es kommt zu einer Partnerschaft, wie spreche ich mit meinem Partner, Partnerin über Geld?
Also am besten funktioniert es, wenn man das Thema gar nicht erst zum Tabuthema werden lässt, sondern wenn man das wie ein ganz normales Thema behandelt. All die anderen Sachen, über die man spricht, kann man ja auch einfach so ansprechen. Und idealerweise ist das mit dem Geld halt genauso. Wie kommt man da hin? Am besten, wenn man das übt mit leichten Dingen, ja, und nicht direkt sagt, hier, du gibst so viel Geld aus für das und das oder das kostet so viel und wir können uns das nicht leisten. Also nicht die heutigen Probleme direkt ansprechen, sondern sich wirklich auch da kennenlernen. Also mal fragen, wie war das denn bei dir in der Kindheit? Wurde bei euch zu Hause viel über Geld gesprochen? Hast du Taschengeld bekommen? Also für mich war es zum Beispiel total augenöffnend zu erfahren, dass bei Mike in der Familie nicht über Geld in der Form gesprochen wurde. Ja? Und für ihn war es natürlich wichtig zu erfahren, dass es bei uns immer ein Thema war. Und ich zum Beispiel wusste, dass meine Eltern in Immobilien investiert haben und ich dabei Besichtigungen dabei war und so weiter. Ja, dann kann er ja viel besser verstehen, warum ich mich für dieses Thema auch interessiere. Oder warum ich da bestimmtes Wissen habe oder einfach sage, ja, man gibt das Geld nicht einfach nur aufs Sparbuch, sondern man kann investieren. Und also wirklich dieses Kennenlernen auf der Geldebene zu fokussieren, das ist total wertvoll und eine gute Basis, um dann gute Geldgespräche zu führen.
Ja, und jetzt, wo du gerade auch schon gesagt hast, ne, wie es so der unterschiedliche Geld-Background, bei uns war es ja auch so, dass du dir zum Beispiel die ganzen Urlaube und so weiter leisten konntest und ich mir eben nicht, obwohl ich das höhere Gehalt hatte zu dem Zeitpunkt. Ne? Und wenn wir da in dem Moment dann nicht über Geld sprechen und uns kennenlernen konnten, dann hätte ich auch gar nicht diese Frage gestellt, sagen können, wie kann es eigentlich sein, dass du immer Geld zurücklegen kannst, obwohl du weniger Gehalt hast. Und dadurch konnten wir natürlich auch voneinander lernen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, nicht direkt mit dem Problem ins Haus fallen. Jetzt kann es aber natürlich sein, man hat nicht diese Kennenlernphase, sondern man hat aktuell ein ganz akutes Problem, um das es geht. Und da ist die Empfehlung, auf jeden Fall drüber sprechen, aber nicht so zwischen Tür und Angel, sondern sich wirklich einen Termin zu machen. Also zu sagen, hier hast du am Samstag Zeit, mir geht das momentan mit irgendwas Geldthema zum Beispiel über unsere Ausgaben. Wir haben zu hohe Ausgaben, damit fühle ich mich nicht so ganz sicher. Ich würde damit mit dir am Samstag gerne in Ruhe reden. So, dann hat die andere Person nämlich auch die Möglichkeit, sich darüber schon mal Gedanken zu machen und für sich selbst auch schon mal zu sortieren, was ist denn meine Meinung dazu, und wird nicht so überfallen. Und in dem Gespräch selbst dann auch nicht ja gegenübersetzen, Rollläden runtermachen und möglichst noch einen Laptop zwischen einstellen. Das hat so eine düstere Gegeneinander-Atmosphäre. Das endet dann eher in einem Streit oder in einer Auseinandersetzung, sondern dann vielleicht, wenn das Wetter es zulässt, rausgehen, spazieren gehen, in dieselbe Richtung gehen und da dann locker drüber zu sprechen und auch nicht zu sagen, hier, du gibst immer so viel Geld aus, das musst du jetzt sein lassen, wird nicht funktionieren, sondern zu sagen, ich fühle mich mit der Situation momentan nicht wohl, weil wir mehr ausgeben, als wir es uns eigentlich leisten könnten. Wie findest du das denn? Und darüber in das Gespräch reinzukommen. Wenn es jetzt regnet, dann setzt euch aufs Sofa und guckt auf dieselbe Stelle in der Wand, ne, weil es ist unmöglich, nebeneinander zu sitzen oder nebeneinander zu gehen und sich zu streiten. Kann man in einem Park ganz gut beobachten. Wenn ein Paar anfängt zu streiten, die bleiben stehen und drehen sich zueinander und streiten sich dann. Aber sie streiten niemals, während sie nebeneinander herlaufen. Und deswegen ist das eigentlich, wenn man so Geldgespräche führt, dann ist das schon ein sehr großer Faktor, dass es gelingt.
Ein guter Tipp, das habe ich noch nie überlegt, werde ich jetzt aber beobachten, wenn ich das nächste Mal draußen unterwegs bin.
Als Mike das gesagt hat, mache ich das auch immer. Ich gucke immer, wie die Leute auf den Bänken sitzen, zum Beispiel im Park. Und ja, die haben immer eine gute Laune, wenn man so nebeneinander auf der Bank sitzt.
Na, du kannst es dir auch mal selbst überlegen, ob du selbst streiten könntest. Also du kannst dir einfach mal mit einer Freundin oder Freund oder so spazieren gehen und dann versuchen, dich mit ihr zu streiten, während ihr nebeneinander herlauft. Es geht nicht. Die Wut kommt gar nicht so hoch.
Ja, also unterschiedliche Money-Mindsets, am besten unterwegs Zeit nehmen und das unterwegs machen und mehr ein Date quasi, also dieses Money-Date daraus machen.
Genau, wie beim Kennenlernen. So wie wenn ich mich über meine Freizeit, die Familie, vielleicht politische Einstellungen oder sonst irgendwas austausche und kennenlerne, da einfach Geld mit hinzunehmen.
Gut. In der Beziehung gehen wir vorwärts, wir ziehen zusammen und in der Schweiz ist es meist so, dass man dann mit einem Haushaltskonto startet. Das ist das Konto, wo beide einen Betrag einzahlen und davon dann die gemeinsamen Kosten bezahlt werden. Es gibt ja aber noch ganz viele andere Möglichkeiten und Kontenmodelle. Und spätestens wenn Kinder da sind, wird es ja eben noch ein wenig herausfordernder und komplizierter. Was habt ihr da für Tipps?
Also ich würde erstmal sagen, wenn du sagst, das machen in der Schweiz die meisten so, das ist gut. Das ist sehr gut, weil das ist hier leider nicht so, dass das die meisten machen, sondern viele machen es hier auch schon noch so, dass jeder sein eigenes Konto nur hat und dann der eine nimmt die Miete, der andere macht den Strom und so. Ja. Das kann man natürlich so machen, aber mit so einem Haushaltskonto ist halt schon eine charmante Lösung, da hat man alles auf einen Blick.
Aber die eigenen Konten bleiben behalten.
Genau, also ein gemeinsames Haushaltskonto und dann noch die eigenen Konten, ein Dreikontenmodell. Wenn dann Kinder ins Spiel kommen, da würden wir landunabhängig empfehlen, dass man dieses Haushaltskonto noch ein bisschen ausweitet und das eigentlich zum Hauptfamilienkonto macht und dass da in Zukunft alle Eingänge reingehen. Weil vorher ist ja so, jeder kriegt das Geld auf sein Konto und dann überweist jeder was aufs Haushaltskonto und das würden wir umdrehen. Dann alles aufs Haushaltskonto und dann bekommt jeder noch was auf sein eigenes Konto von dem, was übrig ist. Warum? Weil typischerweise, wenn Kinder ins Spiel kommen, das Gesamtfamilieneinkommen sinkt. Eine Person übernimmt in der Regel die Care-Arbeit, vielleicht reduzieren auch beide und beide übernehmen was davon, aber das Einkommen sinkt. Und wenn man eben weiterhin ja dieses Modell hat, dass jeder was einzahlt, dann ist halt die Frage, wer zahlt denn jetzt wie viel ein? Was passiert mit der Person, die jetzt weniger verdient oder gar nichts mehr verdient? Ist es dann fair, dass die andere Person mehr Prozente zahlt oder dass dann die andere gar nichts mehr übrig hat am Monatsende? Und wenn man eben so ein Familienkonto macht, dann gehört beides beiden, weil man ja auch sagen muss, das, was über Erwerbsarbeit reinkommt, geht nur, weil die andere Person die Care-Arbeit übernimmt. Und damit hat man auch direkt irgendwie eine Art der Vergütung für die Care-Arbeit, die ja leider weder in der Schweiz noch in Deutschland vergütet ist. Von daher würden wir an dem Punkt das Kontomodell weiterhin so beibehalten, aber eben den Cashflow quasi verändern und damit für mehr Fairness sorgen, damit es eben ja beide denselben Geldbetrag tatsächlich zur Verfügung haben. Ja? Und die Ausgaben, wenn man Kinder hat, sind in der Regel eh fast alles Familienausgaben. Man hat gar nicht mehr so viele eigene Ausgaben in den meisten Fällen.
Ja, und wenn man jetzt gerade am Zusammenziehen ist oder vielleicht gerade zusammengezogen ist und so ein Gemeinschaftskonto errichtet hat, dann hast du ja gerade schon gesagt, man guckt, was die gemeinsamen Ausgaben sind. Und da würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen, weil es sind ja nicht nur die offensichtlichen Ausgaben, also es ist nicht nur Lebensmittel, Miete und vielleicht Nebenkosten, sondern es kann auch sowas wie der Arbeitsweg sein. Also je nachdem, wohin ich ziehe, kann es ja sein, dass es für die eine Person sehr günstig ist und für die andere Person sehr teuer ist. Und das zählt eigentlich schon in diese Überlegung rein, wo ziehe ich denn überhaupt hin? Ziehe ich in die Mitte von den beiden Arbeitsorten, hat eine Person viel Homeoffice und ich kann zu dem anderen Ort ziehen. Also auch sowas gehört da rein. Und tatsächlich auch schon beim Zusammenziehen, wie sieht es denn da mit der Care-Arbeit aus? Also wenn die eine Person die ganze Zeit kocht, einkauft und putzt und die andere Person davon nichts macht, dann ist so eine 50-50-Aufteilung von den monetären Ausgaben halt auch nicht mehr so wirklich fair, sondern dann müsste auch das mit reinbezogen werden. Also da einen bisschen weiteren Blick nehmen als nur, was ist denn tatsächlich das reine Geld, was jetzt für Lebensmittel, Miete und Co. verwendet wird.
Das ist ein mega guter Punkt. Das mit dem Arbeitsweg habe ich noch nie bedacht, aber das stimmt. Was mir eine Followerin letztens erzählt hat, ist, dass sie das beim Essen auch prozentual aufgeteilt haben, weil der Partner viel mehr Fleisch isst und grundsätzlich viel mehr isst. Und dass sie dann das als nicht so fair empfunden haben, wenn sie gleich viel bezahlt. Oder auch mit der Raumnutzung, du hast Homeoffice erwähnt, also wenn eine Person eigentlich viel mehr Raum in der Wohnung hat, müsste das eigentlich auch mal verhandelt werden, ob dann eine 50-50-Teilung der Wohnung fair ist.
Ja, und da gibt es halt ganz individuelle Situationen. Also da können wir jetzt auch gar nicht alle aufzählen, sondern das Wichtige ist tatsächlich, dass die beiden sich einmal hinsetzen und immer auf einen Post-it schreiben, was ist denn jetzt tatsächlich die Ausgabe? Und dann eben diese weitere gedacht und dann alle Post-its vor sich haben und dann überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass das alles berücksichtigt ist und wir da eine faire Aufteilung haben, sodass niemand zu viel einzahlt, aber auch zu wenig. Und es muss ja nicht, also wenn es mal 55, 45 oder 60, 40 über einen gewissen Zeitraum ist, so ich glaube, da wird niemand was sagen. Aber wenn das permanent auf so einer 70, 30 gefühlten Lage ist, dann führt das halt einfach über die Zeit hinweg zu Diskussionen, zu Stress und dann halt auch irgendwann zu Streits oder die von dir angewandte zweite Position der Trennung und Scheidung. Ne? Weil dann haben wir genau diesen Fall, dass sich wegen Geld getrennt wird.
Und manchmal denkt man vielleicht, oh, das ist doch viel zu kompliziert, darüber jetzt zu reden und das alles so auszuklabüstern. Aber da würde ich tatsächlich sagen, fangt damit direkt an, wenn ihr das erste Mal zusammenzieht, das zu machen, wenn es vielleicht noch einfach erscheint, die Situation, und vielleicht einigt ihr euch dann auf 50-50, aber dann habt ihr das geübt. Und das Leben und die Beziehung verändert sich ja. Man geht ja durch die verschiedenen Meilensteine und wenn man dann an den nächsten Punkt kommt, an dem es vielleicht dann komplexer ist, dann hat man dieses Gespräch schon geübt. Und dann weiß man schon, wie kommen wir da zu einer Lösung, wie kann ich diese Sachen auf den Tisch legen und muss das nicht erst machen, wenn es schon total festgefahren ist und ich merke, okay, jetzt muss ich wirklich mal drüber reden, sondern dann kommt es gar nicht zu solchen Situationen, weil es ganz normal für das Paar ist, darüber zu reden und man auch weiß, man will der anderen Person da nichts Böses, ne? Sondern es geht darum, dass beide einfach zufrieden sein können und eben gar nicht so ein unangenehmes Gefühl aufkommen kann.
Ich merke immer wieder, wie unbeschwert oder auch naiv ich früher an diese Themen rangegangen bin, weil ich natürlich genau nicht solche, ich sage immer, Verhandlungen geführt habe. Und es kommt mir auch wirklich so vor wie eine Verhandlung am Küchentisch zu Hause, weil es gibt so viel, über das es gut wäre zu reden. Und man hat so ein wenig die Tendenz zu sagen, ja, das passt schon. Oder dann kommt noch die emotionale Komponente dazu. Und wenn wir jetzt noch zum Kinderthema kommen, dann ist der Mental Load noch größer, die finanzielle Belastung ist noch mal höher, es sind mehr Bedürfnisse involviert und dann ist ja diese Verhandlung noch wichtiger und eigentlich ja, ist es eine kleine, ja, eine Gehaltsverhandlung, denkt man immer so an das Arbeitsumfeld, aber eigentlich ist es wirklich eine Verhandlung am Küchentisch. Habt ihr da noch Tipps, wie das als Familie oder ja auch in der Partnerschaft grundsätzlich gelingt?
Also ich glaube, einen Tipp haben wir jetzt schon wiederholt gesagt, möglichst früh anfangen und möglichst weit weg von der aktuellen Situation. Also wenn man jetzt nicht gerade in so einem Streitthema drin ist und dann anfängt, sich darüber ranzutasten und das Ganze zu lernen, das ist, glaube ich, die beste Sache, wenn man das so macht. Und ansonsten finde ich es sehr gut, wie du es jetzt gerade schon genannt hast, nämlich es ist eine Verhandlung und wir verhandeln ja ganz viel auch in der Beziehung. Also wir verhandeln ja auch, wohin fahren wir denn in den Urlaub? Die Wohnungswahl an sich ist ja auch schon eine Verhandlung gewesen. Die Verhandlung ist ja auch mit der Zahnpastatube. Ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel die Sache, dass ich eher hinten drauf drücke und Marielle eher so in der Mitte drauf drückt. Und dann hatten wir halt eine Zeit lang zwei Zahnpastatuben da liegen, aber auch das war ja erstmal eine Kommunikationsweise, die da gefunden werden musste, um das tatsächlich auch so zu verhandeln. Und ich finde, Verhandeln an sich ist ja auch eine sehr, sehr gute Sache, weil ich habe in diesem Moment die Möglichkeit, meine Bedürfnisse zu äußern und für meine Bedürfnisse einzugestehen und die Bedürfnisse von meinem Lieblingsmenschen auch kennenzulernen und auch diese zu berücksichtigen. Das heißt, eine Verhandlung ist nichts
Schlechtes.
Nee, ist nichts Schlechtes und ist auch nichts, was quasi auf Messerscheide ausgeführt wird, ne? Dass da irgendwie riesige Sachen dann über Leben und Tod hinten dran hängen oder dass man dem anderen nichts gönnt und dass es auf jeden Fall der einzige große Sieg sein muss. So müssen ja Verhandlungen nicht aussehen. Eine Verhandlung kann ja Gewinn-Gewinn aussehen. Also das heißt, wir verhandeln so, dass wir beide mit mehr rausgehen, als wir vor der Verhandlung gedacht haben, möglich wäre oder drin ist. Und ich glaube, wenn man sich das auch einfach nochmal vor Augen führt, die Verhandlung dient dazu, dass wir als Beziehung und als Individuum das Bestmögliche herauskriegen gemeinsam, dann macht das Ganze auch schon viel mehr Spaß und ist vor allen Dingen dann auch romantisch, weil die Beziehungsqualität halt auch immer besser wird.
Das klingt sehr motivierend, dankeschön. Ja. Sehr, sehr gut. Und ihr habt selbst zwei Kinder. Was waren die größten Herausforderungen am Elternwerden?
Oh, in den ersten zwei Wochen war es der mangelnde Schlaf.
Also das hat mich echt zumindest für dich.
Mich hat das echt fertig gemacht. Ich habe in den ersten zwei Wochen nach dem ersten Kind gesagt, ich will kein zweites, weil ich so wenig Schlaf hatte.
Mike braucht aber auch viel Schlaf.
Ja, also es ist vor allen Dingen die Sache, dass man vorher die Bedürfnisse geäußert haben sollte und sich da schon mal eine Perspektive gewechselt hat. Weil wenn man das nicht gemacht hat, in dem Moment, wo das Kind da ist ein neues Lebewesen, ein neues Familienmitglied und dieses Familienmitglied verhandelt nicht, sondern das hat seine oder ihre Meinung und entweder wird das erfüllt oder es wird erfüllt. Also eine andere Option war tatsächlich nicht. Und das kann gerade in den ersten Monaten kann das sehr, sehr, sehr viel Stress bedeuten. Dann kommt noch die Sache mit der Vereinbarkeit her. Es können finanzielle Sorgen oder finanzielle Nöte entstehen. Auch das bedeutet sehr, sehr viel Stress. Und da einen Weg zu haben, zu sagen, okay, wir drücken jetzt einmal die Stopptaste und wir gucken mal, wo stehen wir denn heute? Was sind denn unsere Herausforderungen? Was sind unsere Probleme? Und wie sieht denn auch unser Idealbild aus? Wie würden wir es uns denn wünschen, wenn wir es uns ganz konkret aussuchen könnten und dann überlegen, okay, wie kommen wir jetzt von unserer Situation Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter eher in diese Idealvorstellung, die wir für uns haben. Ich glaube, da ist dann schon viel geholfen. Wie siehst du das? Finanzielle Herausforderung? Was würdest du da sagen?
Also ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich finde eigentlich, wenn man jetzt mal den finanziellen Aspekt anguckt, bei all den Punkten vorher, all den Meilensteinen als Paar, kann man sich trennen. Das kann man einfach wieder auflösen und kann halt, im Worst Case hat man dann vielleicht mal ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, gell, weil man ein bisschen mehr gezahlt hat bei irgendwas. Aber wenn ein Kind ins Spiel kommt, dann committet man sich auch finanziell einfach für sehr viele Jahre aneinander. Das beginnt eben damit, dass mindestens eine Person auf Karriere verzichtet, auf Teile davon und somit auf Einkünfte und man das miteinander ausdiskutieren muss, irgendwie, wie man das lösen kann. Und es geht eben damit weiter, dass selbst wenn man sich trennt, selbst wenn man sagt, das funktioniert nicht mehr, müssen wir uns weiterhin finanziell irgendwie miteinander arrangieren, weil wir beide die Verantwortung für dieses Kind haben. Und ich finde, das ist schon was, wahrscheinlich darf man gar nicht zu viel vorher drüber nachdenken, sonst wird man wahrscheinlich im Gedankenkarussell gefangen und wird sich niemals für ein Kind entscheiden. Also weil finanziell ist ein Kind ja sowieso keine gute Entscheidung. Aber man kann sich vorher halt auch nicht vorstellen, was man alles gewinnt. Ja? Also ich finde gerade auch für die Beziehung, es schweißt ja auch wahnsinnig zusammen, zu wissen, das ist unser Kind, das ist von uns beiden ein Teil. Und auch zu sehen, wie man dann die ganzen Meilensteine gemeinsam schafft mit dem Kind. Und man gewinnt auch einfach ja so viel Liebe und so viele tolle Erlebnisse, was ich auf keinen Fall missen würde, ja, für kein Geld der Welt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, was einfach diskutiert gehört und nicht einfach nur zu sagen, ja, wir lieben uns, wir wollen jetzt ein Kind. Sondern ich finde, man darf da schon auch ein bisschen mehr drüber sprechen, wie Mike gerade gesagt hat, wie stellen wir uns das vor und welches Geld brauchen wir auch, um unser Leben mit Kind so leben zu können, dass es so ist, wie wir uns das wünschen. Ja? Also ich möchte mit unseren Kindern zum Beispiel viel reisen. Ich bin schon immer gerne gereist, aber ich möchte es mit den Kindern auch, weil ich ihnen das geben möchte, was meine Eltern mir auch gegeben haben. Ja? Und Ja, das geht natürlich nicht, wenn wir kein Geld haben.
Wer sich jetzt interessiert, wie viel ein Kind in der Schweiz kostet, darüber gibt es eine separate Podcast-Folge mit Zahlen für die Schweiz. Die heißt wirklich, was kostet ein Kind? Und findet ihr, wenn ihr ein wenig zurückscrollt. Thema Vereinbarkeit, wir haben es auch schon ein wenig gehört und in der Schweiz ist das Thema ja noch schwieriger als in Deutschland, zumindest nehme ich das so wahr. Habt ihr generelle Tipps zum Vereinbarkeit?
Ja, also der beste Tipp ist ein sogenanntes Küchenmeeting oder Sonntagsmeeting zu etablieren und sich ein Whiteboard an die Wand zu hängen. Wer das nicht möchte aus Designgründen oder so, kann auch einen Notizblock nehmen, Notizheft nehmen und das dafür verwenden. Und die Sache ist, dass quasi beide über die Woche hinweg oder eben in diesem Küchenmeeting dann alle Aufgaben reinschreiben, die sie aktuell zu erledigen haben, sodass man eine vollständige Liste hat. Und diese Liste, die wird dann immer von Woche zu Woche aktualisiert. Also die wird nie komplett abgearbeitet, sondern sie wird immer wieder neu gefüllt. Und man kann da durchaus zwei Farben nehmen, sodass man weiß, von wem welche Aufgabe oder welche Erinnerung kommt. Und dann wird bei diesem Küchenmeeting werden diese Aufgaben für die nächste Woche verteilt. Also nicht, ich habe jetzt 20 Aufgaben reingeschrieben und Marielle hat 50 Aufgaben reingeschrieben und dann heißt es nicht, Marielle hat die 50 zu tun und nicht die 20, sondern wir sehen dann die 70 Aufgaben als Ganzes und überlegen uns dann, okay, welche 35 würden quasi in meine Richtung fallen, welche 35 würden jetzt in Marielles Richtung fallen. Und das dann versuchen aufzuteilen. Wenn die Aufgabe erledigt ist, wird sie durchgestrichen. Neue Aufgaben kommen, werden sie hinzugeschrieben. Und wenn man das Woche für Woche für Woche macht, dann haben immer beide das Bewusstsein dafür, was steht denn jetzt an? Und was ist denn vielleicht auch zu tun? Weil so bestimmte Sachen, die, da hat man vielleicht noch nicht so einen Blick drauf, und vor allem die Männer haben noch nicht so einen Blick drauf, zum Beispiel einen Geburtstag zu organisieren. Also man fährt einfach nur zu einem Familiengeburtstag hin. Das ist ja nicht nur, ich nehme den Autoschlüssel in die Hand, habe mich vorher angezogen und fahre da jetzt hin, sondern es ist ja tatsächlich rauszufinden, was wünscht sich die Person? Welche Geschenkgröße ist denn angemessen? Das Geschenk muss eingekauft oder gesucht werden.
Verpackt.
Genau, es muss verpackt werden, es muss Geschenkpapier dafür gekauft werden. Es muss eine Karte organisiert werden, es muss überlegt werden, was in die Karte reingeschrieben wird und so weiter und so fort. Also da sind ganz viele Sachen dran, die jetzt an so einer vermeintlichen Kleinigkeit, ich war Samstagabend auf dem Geburtstag, eben mit dranhängt. So, und typischerweise hängt sowas alles an der Frau dran. Und wenn man das aber über so ein Küchenmeeting transparent und offenlegt, dann besteht auch die Chance bei der Verantwortungsübernahme, dass beide das Ganze tun. Und damit sind wir schon einen riesengroßen Schritt weitergekommen in Richtung Vereinbarkeit.
Mega guter Tipp, Dankeschön, ja. Und ich habe bei euch mal gelesen, dass Vereinbarkeit ja auch nicht immer 50-50 heißen muss. Was bedeutet dann Gleichberechtigung für euch und was meint ihr mit dieser 50-50-Aussage?
Also es geht nicht darum, immer bei allem 50-50 zu machen, sondern das zu machen, was am besten zu den Bedürfnissen passt. Weil vielleicht hat man unterschiedliche Wünsche, vielleicht ist man auch in unterschiedlichen Dingen gut. Ja? Es kann ja sein, dass für die eine Person Karriere viel wichtiger ist als für die andere Person. Oder genauso kann es sein, dass die eine Person sagt, ich möchte gerne zu Hause sein und mehr Care-Arbeit übernehmen. Und das muss eben alles in die Waagschale geworfen werden und dann geguckt werden, welche Verteilung der Dinge ist denn dann das, was die am meisten Bedürfnisse von beiden erfüllt. Also da werden wir wieder bei der Win-Win-Sache, die Mike vorhin gesagt hat, weil einfach nur pauschal 50-50 sagen, das ist wie auch mit den Ausgaben. Ja? Es spielen so viele Faktoren rein. Es ist nicht einfach 50-50 die beste und die fairste und die gleichberechtigte Lösung, sondern die Gleichberechtigung fängt dann an, wenn beide Bedürfnisse gehört werden und beide gleich wichtig sind. Also wenn ich sage, mir ist meine Karriere aber wichtig, ich möchte auch arbeiten, und Mike sagt, mir ist meine Karriere auch wichtig, ich möchte auch arbeiten, dass beides gleich wichtig genommen wird. Ja, und dass es dann nicht heißt, ja, du bist ja die Frau oder du bist ja der Mann, deshalb ist das so. Sondern, dass dann eine Lösung gefunden werden muss, wie wir eben beide arbeiten können. Und dann, vielleicht arbeiten wir dann beide eben nicht mehr 40 Stunden, sondern 30 Stunden. Oder wir müssen uns Unterstützung mit dazu suchen, zum Beispiel eine Betreuung für die Kinder oder wir müssen uns überlegen, wo wir hinziehen, dass wir näher an den Arbeitsorten sind, solche Dinge. Aber dann gemeinsam zu überlegen, wie finden wir denn eine Lösung, mit der möglichst viele Bedürfnisse von beiden erfüllt sind.
Ja, und da auch tatsächlich darauf achten, dass die wichtigsten Sachen erfüllt sind. Also es kann ja auch zum Beispiel widersprüchliche Bedürfnisse drin sein. Es kann ja sein, dass ich für mich entscheide, ich möchte gerne zu Hause bleiben, mich um die Care-Arbeit und um die Betreuung unseres Kindes kümmern. Ich möchte aber auf der gleichen Seite finanziell abgesichert sein. Auf den ersten Blick widerspricht sich das Ganze. Wenn wir jetzt aber in der Beziehung hergehen und das Ganze offenlegen, gibt es vielleicht doch noch andere Wege zu sagen, wie diese finanzielle Absicherung stattfinden kann. Zum Beispiel über ein Familieneinkommen, vielleicht über monetäre
Ausgleichszahlung.
Genau, Ausgleichszahlung, also eine Kompensation da reinzubringen. Das funktioniert dann aber auch nur, wenn die Bedürfnisse des Lieblingsmenschen damit kompatibel sind. Weil der Lieblingsmensch dann sagt, naja, ich möchte jetzt aber meine Karriere voranbringen, ich möchte das Ganze alles machen. Und für mich ist es dann auch in Ordnung zu sagen, ich sichere dich finanziell mit ab. So, ne, dann hätte man so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, die Beziehung kann man durchaus als gleichberechtigt bezeichnen, weil die Sachen alle abgedeckt sind und weil theoretisch beide den Zugang zu allem hätten. Wann es nicht gleichberechtigt ist, wäre zum Beispiel, wir sagen beide, wir möchten ein Jahr mit unserem Kind zu Hause verbringen. Und ich darf es aber nicht, weil ich der Mann bin und arbeiten gehen muss. So, dann wären wir in einem Punkt drin, wo wir diese Rollenklischees erfüllen und wo die Gleichberechtigung den Bach runterfließt.
Es ist jetzt ein wenig ein Themensprung, aber die Zuhörerinnen sind sich schon gewohnt, dass wir auch Unangenehmes und Schwieriges ansprechen in diesem Podcast. Und ja, es ist halt bei euch trotzdem gerade aktuell. Mike, du hattest am Anfang des Sommers einen Schlaganfall. Deshalb ist es jetzt irgendwie noch mal wichtiger, dass wir eben auch über diese Krankheit, Todesfälle sprechen, auch wenn es sehr unangenehm ist. Und das ist auch immer wieder mein Appell, dass man sich auch um diese Dinge kümmert, auch wenn irgendwie niemand gerne darüber spricht. Und meine Frage an euch ist jetzt, was hat euch dieser Vorfall gelehrt? Oder ist es dafür noch zu früh?
Nee, ist nicht zu früh. Es hat uns vor allem darin bestätigt, dass man einen Plan B braucht. Also es ist ja wirklich wortwörtlich, hat sich unser Leben von einem Tag auf den anderen geändert. Also ich bin abends ganz normal schlafen gegangen und bin dann nachts um eins mit dem Schlaganfall aufgewacht und war danach 6 Wochen lang im Krankenhaus. Dann noch eine OP. Also ich bin roundabout 2 Monate komplett ausgefallen. Und jetzt ist einfach genau an der Stelle kommt das zusammen, was wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Wenn es so eine ganz strikte Trennung ist, also nur die eine Person kümmert sich um die Care-Sachen und die andere Person kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten, dann wird es in diesem Moment total schwierig. Wäre ich jetzt nur zu Hause geblieben und hätte mich die ganze Zeit um die Kinder gekümmert, hätte den Haushalt organisiert, hätte die ganze Betreuung mit den Kindern gemacht. Die Kinder wären komplett auf mich fixiert gewesen und wir würden immer die Einschlafbegleitung und so weiter gemacht. Das wäre für Marielle in dem Moment eine riesengroße Herausforderung gewesen, den Kindern zu erklären, hier, der Papa ist jetzt im Krankenhaus, wir müssen das jetzt alles machen. Wir müssen jetzt rausfinden, was zieht ihr morgens zum Kindergarten an? Was kommt in die Frühstücksbox? Was esst ihr denn da überhaupt? Wann müsst ihr denn abgeholt werden? Zu welchen Freundinnen, welche Termine habt ihr denn? Wann geht's dann abends ins Bett? Wie ist denn da das Ritual? Wenn ich das nicht weiß und da nicht involviert bin und es nicht zumindest mal an 2 von den 7 Nächten mache, dann bin ich in dem Moment komplett aufgeschmissen. Andersrum ist es genauso, dass wenn ich jetzt der Alleinverdiener gewesen wäre in der Situation und jetzt meinetwegen nur noch selbstständig, das heißt, es gibt ja kein Krankengeld, ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung, das heißt, es fließt einfach kein Geld, dann wäre für die 2 Monate einfach nichts da gewesen. Das heißt, entweder sind dann Ersparnisse da, wenn man Glück hat, oder man kommt in totale finanzielle Schwierigkeiten. Auch das hätte Marielle vor große Herausforderungen gestellt, weil sie dann in dem Moment natürlich weiterhin mit den Kindern das Ganze hätte machen müssen. Da ist sie natürlich dann schon super eingearbeitet und kann das alles. Aber jetzt wird das ja trotzdem überstellt, weil sie neben dem Krankenhaus auch noch eine Arbeitssuche, also den Krankenhausaufenthalt organisieren, die Reha organisieren und dann auch noch eine Arbeitssuche mit reinbringen hat, damit irgendwie ein bisschen Geld reinkommt. Und dann wird das schon wieder sehr, sehr kompliziert. Macht sie quasi ihren Teil und hat ihre Arbeit, zu der sie geht und verdient ihr Einkommen, dann ist das wieder weniger problematisch. Ne? Dann kommt man auch durch diese Situation einigermaßen durch. Das ist so das, was ich für mich mitgenommen habe, dieser Plan B. Ist total wichtig, was macht man in solchen Situationen und da hilft es eben, so eine gleichberechtigte Beziehung zu führen.
Ja, dem würde ich so zustimmen, also weil natürlich war es in der Zeit für mich super viel mehr Arbeit, ich meine, ich musste Mikes Rolle im Business und auch zu Hause mit übernehmen, aber dadurch, dass ich halt bei allem wusste, wie es funktioniert, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man es ja auch viel schneller umsetzen, als wenn man noch diesen ganzen Weg dabei hat, überhaupt mal rauszufinden, wie gewisse Sachen funktionieren. Und so konnte ich halt auch super externe Hilfe annehmen. Ne? Also ich konnte die Omas einteilen und die Opas und konnte sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Oder ich wusste auch, wo alle unsere Unterlagen sind, um jetzt irgendwie die Versicherung anzurufen und solche Dinge. Und das hat es halt schon viel einfacher gemacht. Und das wäre auch das, was ich neben dem, was Mike schon gesagt hat, mitgeben würde. Baut euch ein soziales Netz, das euch in solchen Situationen auch einfach unterstützt. Und es ist überhaupt nicht verwerflich, Hilfe anzunehmen, egal in welchen Situationen, sondern man muss auch nicht immer warten, bis einem Hilfe angeboten wird. Man kann auch aktiv sagen, du hilfst mir jetzt. Also, ja, und sich dann nicht scheuen und nicht irgendwie sagen, boah, ich muss alles alleine schaffen. Zusammen geht alles immer einfacher und es muss nicht immer nur in der absoluten Kernfamilie sein, dass man sich unterstützt, sondern man kann auch die Nachbarn mal um Hilfe fragen. Ja? Also sich trauen.
Genau, und der dritte Punkt wäre für solche Sachen tatsächlich dann auch diese unangenehmen Gespräche zu Hause schon mal zu führen. Also wie sieht es denn jetzt mit einem Testament aus? Na, also Schlaganfall ist eine lebensbedrohliche Sache. Es ist jetzt bei mir einigermaßen gut ausgegangen. Man hört es vielleicht an meiner Sprache, dass da noch so ein paar Ecken und Kanten drin sind. Aber es hätte auch schnell sein können, dass ich in einem Pflegefall bin, dass ich im Rollstuhl sitze und wir zum Beispiel spontan hätten umziehen müssen, weil wir im vierten Stock wohnen und da kein Aufzug ist und man da auch keinen Treppenlift hätte einbauen können. Und da tatsächlich auch herzugehen, okay, wie sieht es mit dem Testament aus? Wie sieht es mit einer Vorsorgevollmacht aus? Was kann ich für Vorkehrungen treffen, dass ich in einer solchen Situation weiter handlungsfähig bin?
Von meiner Seite kann ich nur sagen, es war super eindrücklich, wie das Ganze, die Business-Seite weiter funktioniert hat und man den Sommer über Marielle gesehen hat auf Instagram, fast täglich, glaube ich, und es einfach so weiterging und irgendwie aber dann ihr so einen krassen Schicksalsschlag im Hintergrund hattet. Also irgendwie muss ich sagen, es schien, als wärt ihr top. Ja, vorbereitet klingt etwas krass, aber als hättet ihr es mega gut gewuppt. So.
Ich glaube, das hat mir auch tatsächlich ein bisschen geholfen, das auf Instagram so ein bisschen zu dokumentieren, weil ich irgendwie sowas hatte, so einen regulären Ding. Und generell, dass ich einfach viel zu tun hatte, hat mir total über die Zeit geholfen, weil ich gar keine Zeit hatte, mir groß Gedanken zu machen oder so. Sondern ich hatte meinen Plan, ich hatte mit den Kids meinen Plan, ich hatte, und in jeder freien Minute war dann halt Business, wenn die Kinder versorgt waren. Und ja, also, aber schön, wenn es nach außen so gewirkt hat. Es war auch nach innen, würde ich sagen, und so, dass es für mich jetzt nicht eine schrecklich belastende Situation gewesen wäre, sonst hätte ich mich auch auf Instagram nicht gezeigt.
Und für mich war es tatsächlich so, dass ich mich auf meine Regeneration und Rehabilitation konzentrieren konnte. Also es war einfach sehr gut zu wissen, Marielle hat das im Griff. Und ich war ja am Anfang im Krankenhaus, ich meine, ich habe auf der Intensivstation gelegen und so weiter, ich konnte auch die ganze Bürokratie aus dem Krankenhaus gar nicht machen, sondern ich habe das ja alles an Marielle weitergeben müssen. Und auch da war halt total wichtig zu wissen, dass sie sich darum kümmern kann und dass sie die ganzen Informationen auch zur Verfügung hat.
Habt ihr uns zum Abschluss noch drei Do's und drei Don'ts für die Finanzen in der Partnerschaft?
Also die Do's und Don'ts geben sich eigentlich hin und her. Also das Wichtigste ist wirklich, offen über Geld zu reden und es gar nicht erst zu einem Tabuthema werden zu lassen, sondern von Anfang an ist ein ganz normales Thema zu behandeln und das einfach als Teil der Beziehung zu sehen.
Genau, das passende Don't dazu wäre, Sachen zu verheimlichen oder sie tatsächlich auch noch aktiv zu verheimlichen. Also wenn zum Beispiel Schulden da sind oder bestimmte Ausgabenverhalten da sind, die einem vielleicht peinlich sind oder über die man sich vielleicht auch ein bisschen schämt, darüber zu sprechen, das immer länger und länger und länger für sich zu behalten, das strapaziert die Beziehung.
Ja, und was dann auch immer noch ganz praktisch und aber vielleicht sehr unsexy klingt, Haushaltsbuch führen. Das wirst du auch immer wieder wahrscheinlich thematisieren. Es ist vielleicht nervig für viele eine Überwindung, aber es lohnt sich sowas von, vor allem auch als Paar, wenn die Finanzen näher zusammenrücken und so, das einfach mal 3 Monate durchziehen. Dann habt ihr schon ein viel besseres Gefühl dafür, was Sache ist. Also wir führen unser Haushaltsbuch jetzt seit 2015 und es ist der absolute Gamechanger für uns gewesen und hilft immer wieder, um was zu haben, woran man sich orientieren kann. Und dass man einfach einen Überblick hat, gibt ein so gutes Gefühl und eine gute Gesprächsbasis.
Das zweite Don't ist, einfach im Autopiloten die Sachen zu machen, weil man es halt so macht, weil wir jetzt halt ein Jahr zusammen sind, ziehen wir halt zusammen, weil wir jetzt halt 3 Jahre zusammen sind, heiraten wir halt, und weil wir jetzt halt 5 Jahre zusammen sind, kriegen wir halt ein Kind. Und weil das alles nicht genug ist, brauchen wir halt noch 2 Autos und ein Eigenheim. So, ne? Also da rausgehen und sich wirklich von Anfang an bewusst fragen, wie stelle ich mir die Beziehung vor, wie wollen wir die Beziehung gemeinsam gestalten, und dann ist das natürlich auch schon
hin. Ja, und mein letztes Du wäre tatsächlich nochmal das Money-Mindset anzugehen. Also wirklich zu verstehen, dass man als Paar viel mehr finanziell erreichen kann als alleine, dass es als Team besser funktioniert. Und man sich gegenseitig unterstützen kann. Ja, auch wenn es irgendwie finanzielle Engpässe gibt oder so, dann die Chance zu sehen und Geld einfach als was Positives wahrzunehmen und nicht als das, was irgendwie ein Hemmnis ist. Ja, sondern zu sehen, was können wir mit Geld alles gemeinsam erreichen? Wie schön können wir unsere Beziehung gestalten, wenn wir über Geld reden und da gemeinsam Vermögen für aufbauen, um das dann als Paar auszugeben.
Genau, gleichzeitig heißt das dritte Don't: schmeißt nicht alles zusammen. Ihr seid weiterhin 2 Individuen plus eine Beziehung. Das heißt, es sind immer eine Dreiteilung. Es ist immer mein Geld, dein Geld, unser Geld und niemals nur 100% unser Geld. Das ist auch sehr gefährlich.
Vielen lieben Dank für eure Zeit und das Wissen, liebe Marielle und lieber Mike. Die Kontaktdaten, also Website, Instagram, Podcast und natürlich das Buch, verlinke ich in der Beschreibung des Podcasts. Und nicht vergessen, vielleicht sehe ich die ein oder andere ja nächste Woche beim Live-Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Melde dich jetzt noch an unter www.claire.ch/vorsorgen-live. Der Link ist, wie gesagt, auch in der Podcast-Beschreibung. Und nächste Woche geht es weiter, dann weniger um Emotionen und mehr um rechtliche Sachen, nämlich Lizenzen, Regulatorien und Bankenrecht. Ich habe eine Anwältin vor dem Mikro, die uns erklärt, auf was wir bei der Verwahrung von Geld achten sollten. Bis dann, tschüss zusammen!